Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Man kann es kaum glauben, aber auch die Tennissaison auf der ATP Challenger Tour ist vorbei. Letzte Woche gab es die letzten Turniere in unter anderem Maia in Portugal, dann in Yokkaichi in Japan und auf Gran Canaria wurde die Saison beendet. Und da lässt sich natürlich einer nicht nehmen, das dann auch mit zu beenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies und der Mann, der sich sowas natürlich nicht entgehen lässt, ist der Macher von TennistourTalk.com, das ist Florian Heerm. Hallo Florian.
Hola Andreas.
Warum bist du nicht nach Maia geflogen?
Weil Gran Canaria ja quasi meine zweite Heimat ist.
Du kennst dich aus dort.
Ja, ich habe tatsächlich Freunde und Bekannte dort und bin da auch sehr häufig im Winter dann privat auch gerne. Und wenn dort natürlich dann ein Challenger-Turnier mehr oder weniger fast vor der Haustür ist, dann muss man natürlich anwesend sein.
Hilf mir mal ein bisschen. EO Hotels Maspalomas Challenger. Maspalomas ist einer der Hauptorte da auf Gran Canaria. Ich war noch nie da, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
Ja, tatsächlich sehr, sehr spannend. Also die meisten Leute sind im Süden und da liegt auch Maspalomas, berühmt für die Dünenlandschaft, die dort existiert. Gibt es auch einen relativ großen Leuchtturm und sehr, sehr weitläufige Strände. Also das ist sehr, sehr toll, gerade wenn es ums Baden geht. Auch Surfer sind dort in der Gegend sehr engagiert unterwegs. Ich bin tatsächlich häufiger im Norden der Insel, die so ein bisschen grüner ist. Das heißt, musste dann schon jeden Tag, weil ich dann auch stationiert war, einmal fast um die ganze Insel rumfahren, sondern auch so eine Stunde immer Anfahrt gewesen. Aber sie ist sehr vielseitig, die Insel, eher grünerer Norden, der eher kargere Süden, den es dort gibt. Aber wie gesagt, die tollen Strände, die großen Touristendomizile, die liegen halt im Süden und Maspalomas ist einer davon.
Ist das so ein Partyort?
Ja, das ist eher so Playa del Inglés, das kennt man, glaube ich. Ja. Das ist so diese Partymeile. Maspalomas ist tatsächlich etwas ruhiger, etwas gediegener. Da gibt es auch einen großen Golfplatz in der Nähe. Ist vielleicht auch eher, würde schon sagen, eher so kaufkräftigeres Publikum dann tatsächlich auch mit dabei. Aber natürlich ist es schon sehr touristisch angehaut. Das ist jetzt nicht sehr, richtig authentisch, wie es halt jetzt eher vielleicht im Norden oder im Inselinneren dann ist, ja.
Ja, dann lass uns mal auf das Challenger zu sprechen kommen. Ich habe es gesagt, EO Hotels Maspalomas Challenger. Es ist ein 75er-Turnier gewesen, also der 75er-Kategorie. 75 Punkte gab es dort für den Sieger. Ist das ein etabliertes Turnier inzwischen?
Ja, es war also zweite Ausgabe. Letztes Jahr hat Dusan Lajovic das Turnier gewonnen. Erste Ausgabe, die auch zum Ende des Jahres stattgefunden hat. Nicht zu verwechseln, es gab ein anderes Turnier in Gran Canaria schon mal. Ich glaube, das war dann auch schon im vergangenen Jahr, zu Jahresbeginn, damals von MEF Tennis Events veranstaltet. Das hier ist, wie gesagt, unabhängig davon. Das findet am Conde Jackson Tennis Club statt. Relativ große Anlage. Die Hotels, die ja hier eben Hauptsponsor auch von diesem Turnier sind, liegen direkt gegenüber. Das heißt, die Spieler können natürlich direkt von ihren Unterkünften dann fußläufig auf die Anlage kommen. Das macht es natürlich dann sehr, sehr angenehm, auch für die. Das heißt, sehr, sehr kurze Wege. Es soll auf jeden Fall auch im nächsten Jahr, soweit ich gehört habe, wieder stattfinden. Und bin gespannt drauf. Schön, dass es dann eben auch weiterhin ein Turnier auf Gran Canaria gibt, weil das andere von MEF Tennis Events hat ja nicht mehr stattgefunden. Die sind inzwischen eher auf Tenerife gegangen und haben dort in diesem Jahr auch schon drei Events stattfinden lassen und dann auch im nächsten Jahr kommen dort schon wieder drei Turniere.
Es war sehr gut besetzt, dieses Turnier am Ende der Saison. Pedro Martinez war an eins gesetzt, den hören wir nachher auch noch. Der hat nämlich das Turnier gewonnen. Sumit Nagal an zwei. Es waren einige junge Spieler dabei, es waren auch einige deutsche Spieler dabei, so auch unter anderem Timo Stodder. Und auf den kommen wir jetzt gleich als erstes mal zu sprechen, weil der hat hier die zweite Runde erreicht. Und Timo Stodder ist ein ganz interessanter Mann. Eigentlich habe ich von dem gedacht, dass der dieses Jahr vielleicht so ein bisschen den Durchbruch mal schaffen kann, so unter die Top 200, weil diese diese imaginäre Hürde von Platz 270, die scheint er noch nicht überwunden zu haben und noch nicht überwinden zu können. Er wollte sich für die Grand Slam Qualifikationen qualifizieren, das hat er noch nicht geschafft und darauf muss er auch noch ein bisschen länger warten, aber ihr hört ihn jetzt erstmal im Interview mit Florian Herr.
Du sagst, du bist nicht in deiner besten Verfassung, warum? Also woran hakt es im Moment?
Ich weiß nicht, ja, Chancenverwertung definitiv ist nicht so gut. Sehr, sehr viele Matches dieses Jahr verloren, die ich auch hätte durchaus gewinnen können. Viele Chancen gehabt, viele Satzbälle gehabt, viele Matchbälle gehabt. Da habe ich momentan echt einen Hänger drin. Und dennoch fühle ich mich eigentlich, dass ich besser spiele. Aber irgendwie zeigt es sich noch nicht ganz in meinen Ergebnissen.
Ist das auch so ein bisschen, ich habe so den Eindruck, du schwankst gerade so ein bisschen zwischen vielen ITF-Turnieren, Challengers. Genau. Ist das so dieses In-Between, wo du dich so gerade auch vielleicht...
Ja, ich meine, ich hatte jetzt auch im September, Oktober sehr, sehr viele Punkte zu verteidigen, was ich leider nicht geschafft habe, weil ich sehr, sehr viel im Sommer gespielt habe und dann wahrscheinlich einfach ein bisschen kaputt war, auch mental und körperlich in diese ITF mit der Erwartung reingegangen bin, dann wieder die ganzen Punkte normal zu verteidigen und vielleicht draufzupacken. Und ja, das war auf jeden Fall ein Fehler, auch nicht viel trainiert an spezifischen Sachen. Also von daher hat man daraus gelernt.
Also tatsächlich so eine Turnierplanungsgeschichte.
Auch auf jeden Fall. Oder Trainingsplanungsgeschichte auch.
Ja. Okay. Was sind die Konsequenzen für 2024?
Definitiv gewählter, die Turniere aussuchen, gezielter Trainingsblöcke reinbauen, finde ich.
Trotzdem, insgesamt ist es die letzte Saison der Challenger Tour auf jeden Fall, also letzte Woche, der letzte Saison ist nicht die letzte Woche der Challenger Tour dieses Jahr. Wenn du jetzt ein bisschen Fazit schon mal ziehen würdest von der Saison her, was waren so die Highlights?
Highlights, ja, ich habe den, ja, auch Buenos Aires am Anfang des Jahres war auch sehr schön. Viel gelernt dort, viel trainiert, viele neue Sachen kennengelernt. Gegen gute Leute knapp verloren, dran gewesen, nicht genutzt. Dann ein bisschen so ein mental tief gefallen und dann im Mai ging es dann halt wirklich aufwärts wieder, wo ich dann ein bisschen wieder Erfolg hatte in Mostar, wo wir uns getroffen haben. Und auch danach dann, Poznan war sehr gut, das Challenger, erstes Mal Challenger Halbfinale gespielt dort, dann Halbfinale in Augsburg gespielt. Das waren schon so die größten Turniere. Oder Marburg
Turniersieg, oder?
Genau, Einzel und Doppel. Ja. Ich bin sogar nach Ibiza zweimal geflogen dieses Jahr, was mir sehr geholfen hat, weil ich danach dann wiedergekommen bin und gleich Turnier gewonnen habe, zweimal.
Also, was ist da passiert? Oder
einfach mental ausgeschaltet und ein bisschen Spaß gehabt mit meinen Freunden. Aha. Und von daher, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Muss man weitermachen.
Ja, ist auch ganz gut, wenn man abschalten kann. Ja, absolut. Ja. Du kommst jetzt auch gerade, hast du nochmal Antalya gespielt. Also ist jetzt so dieser Antalya-Swing, der ja fast das ganze Jahr übergeht. Ja. Inwieweit war das jetzt nochmal, war das wichtig, jetzt nochmal irgendwie Rhythmus zu kriegen?
Nee,
oder was?
Das war zäh. Das war wirklich zäh. Rudi war ja auch erste Woche dort bei den 25ern. Sehr, sehr langsame Bedingungen, sehr, sehr schlechte Plätze. Dann spielen wir mit Atengo-Bällen, haben wir auch noch nie wirklich gespielt. Also die Bedingungen waren nicht gerade so doll. Dann hat es auch noch geregnet fast jeden Tag.
Zum ersten Mal das gemacht? Weil es ist ja, also warst du zum ersten Mal dort?
Nee, ich war letztes Jahr auch dort und da habe ich auch sehr viele Punkte eigentlich gemacht, 24, und die habe ich alle verloren jetzt. War ich auch wieder mit dem Gedanken dort, wieder meine Punkte zu verteidigen. Dieses Jahr sollte es nicht so sein. Was man positiv sehen kann, ich habe jetzt nichts zu verteidigen bis Ende Mai. Also nach dieser Woche gehe ich im Urlaub erstmal für anderthalb, zwei Wochen und dann...
Aber nicht nach Ibiza?
Nee. Die Saison ist vorbei, dachte auch.
Was sind die Pläne?
Ich gehe wieder nach Amerika, meinen Bruder besuchen und meine Freundin.
Gran Canaria zum ersten Mal? Oder
nee, letztes Jahr war ich auch
hier. Du hast auch hier gespielt, was bei
Thomas. Die erste Runde war sehr wichtig heute auch für mich, weil das wären meine letzten 7 Punkte gewesen, die ich verloren hätte. Die habe ich sozusagen heute verteidigt wieder. Letztes Jahr ganz knapp 2. Runde verloren, also dieses Jahr will ich es besser machen.
Und wie gefällt es dir hier insgesamt? Also ich weiß nicht, ich find, hier auch schon mal Urlaub gemacht? Weil
nee, Urlaub noch nie gemacht, aber Hotel, Atmosphäre hier sehr, sehr cool. Mhm. Ich wollte es auch unbedingt wieder spielen, dieses Turnier.
Okay.
Weil es jetzt nochmal Ende November einfach schönes Wetter auch ist. Ja. Plätze sind sehr, sehr rutschig, finde ich.
Okay, ja, stimmt, du hast einen relativ unfreiwilligen Stunt schon beim Einspiel schon gehabt, genau.
Aber ich glaube, er hatte auch Probleme, also von daher.
Okay, alles klar, super. So, erstmal vielen Dank, wir sehen uns.
Ich habe zwischendurch gedacht, du müsstest ihn trösten.
Ehrlich? Warum?
Nein, er hat gesagt, ja, es ist alles nicht so richtig gut gelaufen und so. Und du hast dann gesagt, naja, gut.
Ich war auch ein bisschen erstaunt, dass er vielleicht so zwischenzeitlich, glaube ich, ein negatives Fazit hat.
Genau, ja.
Aber ich glaube insgesamt tatsächlich hat er es dann nicht so schwarz gesehen. Er hat jetzt, glaube ich, die Saison abgeschlossen, so irgendwo in den 320er Rängen, glaube ich, der Weltrangliste. Also das sind natürlich jetzt nicht diese von dir vorgegebenen Top 200 gewesen. Da hätte er sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erhofft selber. Er hat ein paar gute Resultate gehabt. Ich habe ihn ja im Frühjahr in Most bei einem ITF-Turnier schon mal gesprochen gehabt und da war er auch richtig in guter Form. Zwischenzeitlich dann eben wieder mal ein paar Hänger drin gehabt, dann aber auch wieder mal einen Turniersieg dann auf dem Pro-Circuit feiern können. Also es waren so viele Ups und Downs und ich glaube, darum geht es jetzt auch für ihn, jetzt dort eben hier auch eine gewisse Kontinuität zu schaffen. Und man darf auch nicht vergessen, er ist ja noch relativ frisch eigentlich auf dem Pro-Circuit, denn er hat ja lange College-Tennis gespielt, war dort eben für die University of Tennessee unterwegs und ist ja eigentlich so eine Art Spätstarter, wenn man will, gehört er zu dieser College-Riege und ich glaube, da hat er noch ein bisschen Zeit, sich da auch dann tatsächlich zu etablieren und ja, vielleicht dann der von dir schon eben angesprochene Durchbruch dann vielleicht 2024.
Es ist aber in der Tat so, dass man immer das Gefühl hat bei Spielern, dass so diese Hürde 250, gerade so diese Grenze zu der Grand Slam-Qualifikation, dass das immer noch so eine kleine unsichtbare Hürde ist für viele Spieler, darüber zu kommen, dann auch in die Challenger dann immer reinzukommen und dann auch in die Challenger-Hauptfelder reinzukommen, dass das immer noch so ein kleiner Step ist. Wir haben immer wieder Spieler gesehen, die das natürlich im Vorbeigehen gemacht haben. Wir haben Spieler gesehen, die es so nach und nach machen. Wir sprechen gleich noch über Filip Mišović, der meiner Meinung nach da einen sehr, sehr guten Step gefunden hat. Bei Stodder ist er kommt noch nicht über diese Hürde. Ist wie früher im Computerspiel, so ist eine Level, was noch nicht übersteht.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, da fehlen ihm auch ein paar Jahre, die man ihm halt zugutehalten muss, da er eben noch nicht so lange tatsächlich eben in Regelmäßigkeit auf dem Pro-Circuit unterwegs ist. Und ich glaube, das muss man eben noch diese Zeit auf jeden Fall gewähren. Aber das ist auch die Unzufriedenheit, die dann vielleicht bei ihm auch ein bisschen rauskam. Wie ich ja auch im Interview angesprochen habe, es geht so ein wenig, dass man zwischen den Levels sich dann eben auch befindet, ja, um jetzt mal in dem Sprachgebrauch zu bleiben, also zwischen Challenger und ITF-Ebene und das ist dann auch schwierig für die Turnierplanung, da muss man manchmal dann vielleicht auch die ein oder anderen Turniere spielen, mit denen man dann eben nicht so zufrieden ist, weil die halt auf ITF-Ebene dann auch nicht so super organisiert sind und das erschwert die ganze Geschichte natürlich etwas. Aber er hat gute Anlagen, er ist jetzt aber auch kein Spieler, der jetzt so den Winner-Shot oder irgendwas in seinem Repertoire hat, das muss man auch ganz klar sagen. Also da geht natürlich auch viel über den Kampf. Es geht auch viel darum, dass er eine gute Form hat an dem jeweiligen Tag, dass er dann mental auch stark ist. Aber ja, ich glaube, er ist da noch auf einem guten Weg und ich würde ihm dann auf jeden Fall nochmal diese Zeit geben, dass er dann diese imaginäre Hünde dann auch schafft. Ich glaube, das Potenzial dafür hat er auf jeden Fall.
Ich habe eine ganze Menge Matches von ihm dieses Jahr gesehen, weil ich immer auf diesen Moment gewartet habe und ich bin sehr gespannt, ob er das dann nächstes Jahr dann machen kann. Auf jeden Fall ist er ein sehr interessanter Spieler und dass der Spielstil, er ist jetzt nicht so, dass man denkt, hier, da ist der eine Schlag, der absolute Killerschlag ist. Das ist kein Schlag dabei, wo man sagt, der holt damit alles vom Himmel, die Sterne vom Himmel, aber es ist ein sehr solides Spiel und da bin ich gespannt, wie er 2024 dann aufschlagen wird. Er sagt ja selber, er hat gut trainiert und er sagt auch, er glaubt, dass er ein besserer Spieler ist. Nur die Ergebnisse sind im Moment noch nicht da. Er ist in der zweiten Runde ausgeschieden in diesem Turnier. Timo Stoller gegen Daniel Rincon, der dann am Ende das Halbfinale erreicht hat. Auch das Halbfinale erreicht hat Filip Mišović. Und über den haben wir 2021 schon mal gesprochen. Und damals haben wir gesagt, you heard him here first. Und er hat seitdem eigentlich einen sehr, sehr stetigen Aufstieg in der Weltrangliste gemacht. In diesem Jahr stagnierte das so. Und er muss vielleicht das nächste Level jetzt noch nehmen, dass er wirklich in die ATP-Hauptfelder reinkommt. beziehungsweise sich konsequent für die ATP-Hauptfelder qualifiziert. Er ist jetzt ungefähr um die 150 in der Weltrangliste, gehört aber jetzt zu den Nachwuchshoffnungen dort in Österreich. Und er hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem mit einem Sieg über Henry Squire. Und nach diesem Match gegen Squire hat Florian hier mit Filip Misolic gesprochen.
Ja, dann erstmal schön, dass es auch persönlich jetzt mal geklappt hat. Jetzt hier in Gran Canaria, bist du zum ersten Mal hier?
Ich bin auf Gran Canaria bin ich das zweite Mal
hier. Das zweite Mal auch zum Tennis spielen. Hier kann man auch ganz gut Urlaub machen.
Genau.
Wie gefällt es dir? Wie sind die Bedingungen hier?
Ich find's sehr schön. Ich meine, ich habe gewusst, bevor ich hierher gekommen bin, dass es schön wird. Also von dem her finde ich es super. Es ist ein bisschen aber schwierig zum Tennis spielen manchmal. Heute fand ich es eigentlich okay, aber gestern beim Training war der Wind eigentlich ziemlich stark, ja. Und da könnte es manchmal ab und zu ein bisschen schwieriger sein, aber so von der Insel her ist es super.
Ich habe jetzt, weil du sagst, das zweite Mal, ich habe jetzt nicht gecheckt, war das auch dann hier das Turnier?
Das war letztes Jahr auch hier, aber auf der anderen Seite der Insel.
Okay, das in Telde, oder?
Kann sein, ich weiß es nicht.
Alles gut, okay. Jetzt habe ich gerade geschaut, du hast ja hast gerade nationale Hallenmeisterschaften gespielt. Gratulation auch da noch zum Titel. Das waren völlig andere Bedingungen, aber erstmal, was bedeutet dir dieser Titel? Ich glaube, der hat in der Kollektion auch noch gefehlt, oder?
So ist es, der hat noch gefehlt, also deswegen bin ich stolz auf mich und glücklich, dass ich ihn jetzt habe. Aber einfach Training, ich habe viel gute Matches gehabt. Ein bisschen schwieriger war es war auf Teppich, was ich schon lange nicht gespielt habe. Aber ich habe mich adaptieren müssen und gute Matches gespielt, Punkte gespielt, was wichtig war, weil nach Wien habe ich nichts gespielt. Und dass die Pause für Australien nicht so groß ist, ohne Turniere, habe ich gesagt, okay, ich spiele die Hallenmeisterschaften und hier das Turnier. Und ich bin froh, dass ich dort den Titel geholt habe und gute Matches gespielt habe.
Ist das etwas, was dir überhaupt schwerfällt, also vom Indoor- oder überhaupt Belagwechsel zu vollziehen?
Ich würde sagen, nicht schwer, aber ein bisschen Zeit braucht man schon. Aber ich finde, ich adaptiere mich ziemlich schnell. Also von her her finde ich, dass ich das eigentlich ziemlich gut im Griff gehabt habe.
Jetzt hast du die Trainingssituation angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie es aktuell aussieht, wie gerade die Konstellation bei dir ist?
Ja, halt wieder nach dem Turnier, halt wieder Training. Es gibt noch einen Monat bis zu den Australian Open. Und einfach auf die Sachen Acht geben, also auf alle Sachen Acht geben, aber auf die, was wir halt mehr fokussieren werden, die wir halt mehr verbessern wollen, zum Beispiel Aufschlag und Rotieren, finde ich, dass es halt die wichtigeren Sachen sind, also von dem her werden die zwei Sachen halt die wichtigsten sind.
Insgesamt, ich meine, letzte Woche der Saison, wenn man jetzt ein bisschen Fazit zieht, ein bisschen zurückblickt, wie zufrieden bist du? Was waren auch die Highlights vielleicht in dieser Saison für dich?
Ja, die Highlights waren halt, wie ich heuer war, halt, ich bin stolz, dass ich in Wien halt die Quali überstanden habe und gegen Neu leider in der Sätzen verloren habe, aber ich finde, das war das schönste Turnier heuer und ich finde, dass die Saison eigentlich ziemlich gut war, vielleicht das vom Ranking her nicht so erwünscht, wie ich es wollte, aber ich hab mich im Spiel verbessert und das zählt bei mir am wichtigsten.
Was hast du gesagt wegen Ranking, wo würdest du dich jetzt eigentlich ganz gern gesehen haben?
Ja, eventuell um die 100, eventuell in den Top 100, aber eventuell ein bisschen, ich finde, dass ich ein bisschen konstanter spielen muss. Das Spiel habe ich ziemlich sicher für die 100, sogar noch mehr. Aber die Konstanz ist, finde ich der größte Unterschied.
Wenn man jetzt eben auch diese Jahre so ein bisschen zurückblickt, 2021, dann der erste ITF-Titel, wo wir uns nochmal gesprochen haben, dann natürlich der super Lauf in Kitzbühel 2022. Findest du, das ist auch so der Weg, dass das passt, dass sich die Konstanz da auch immer weiter aufbaut und dass du den Weg nach oben gehst, also so Stück für Stück?
Genau, aber man muss halt, ich finde halt, ich habe es gut gemacht, weil ich habe erst ein paar Future gewonnen und dann habe ich mich auch auf der Challenger-Tour adaptieren müssen, habe nicht gleich Ergebnisse gehabt, dann habe ich einen Challenger letztes Jahr gewonnen, von dem her habe ich immer halt Schritt für Schritt habe ich mich aufgebaut und so sollte ist es für mich halt, für meine Meinung ist es so am besten. Natürlich gibt es Spieler, die halt auf einmal auf der auf der ATP Challenger Tour gewinnen und gleich auf der ATP Tour sind. Mhm. Das sind halt die besseren Talente, oder wie man schon sagt. Aber für mich halt ist es nur wichtig, dass ich immer einen Schritt nach oben mache.
Viele junge Spieler sagen auch, dass es schwerer ist, wenn man auf die Erwachsenen Seniors Level kommt, dass so der mentale Part sehr arbeitest du auch an sowas oder?
Genau, man arbeitet an sowas, weil es gibt enge Momente im Tennis, die halt meistens bist du immer unter Druck, und vor allem im Herren-Tennis, immer desto besser du bist, ist der Unterschied immer größer auf der mentalen Stärke, aber man sollte schon daran üben.
Aber bestimmt ein Trainer oder irgendwas, der jetzt, mit dem du da zusammenarbeitest, oder irgendein Mentalcoach?
Man hat Mentalcoaches, aber alle Trainer, Fitnesstrainer, alle sollen dir in aller Hinsicht helfen können. Also.
Das heißt, wenn du jetzt, ich meine, gut, bist ja noch im Turnier, ist ja noch ein bisschen Zeit, aber wenn das Turnier jetzt hier dann vorbei ist, geht ein bisschen Urlaub machen oder wie ist so der Fahrplan und vor allem dann auch Off-Season?
Ich werde weiter gleich trainieren, weil ich habe Urlaub nach Wien gemacht, 10 Tage, also habe ich mich gut erholt, also bin ich fit, um weiterzumachen.
Wo warst du?
Oder zu Hause. Man ist das ganze Jahr unterwegs und dann wünsche ich mir, dass ich ein paar Tage zu Hause sein kann.
Bei dir, wenn wir von zu Hause sprechen, ist dann wo genau? Weil du hast ja, so mehrere...
Genau, ich in Kroatien und in Graz.
Ja.
Ich war, am Anfang war ich in Graz nach Wien und dann bin ich nach Kroatien gegangen, noch ein paar Tage Pause gemacht und dann startet mein Training.
Okay, und die Off-Season? Machst du auch immer so ein bisschen auch mal weg? Also ich meine, Dominik Thiem oder so macht ja immer so hier zum Beispiel auf den Kanaren auch ganz gerne mal so ein Wintercamp.
Eventuell werde ich nach dem Turnier auf Tenerife gehen, wo Günther seine Vorbereitung macht mit vielen Spielern. Aber das ist noch nicht sicher. Schauen wir mal, wie lange ich hier im Turnier bin.
Okay, alles klar. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und dann sehen wir uns vielleicht nochmal.
Danke.
Ja, merci dir.
Auch bei Misolic habe ich immer das Gefühl, aus dem wird noch was. Der wird auf jeden Fall ein Top-100-Spieler, da bin ich mir relativ sicher. Und er ist ja auch noch sehr jung mit 22 Jahren und das ist ganz interessant, den zu beobachten, wie ich finde.
Ja, aber er ist, glaube ich, dann schon auch wirklich mindestens einen Schritt weiter als Timo Stoddard das beispielsweise ist. Und er hatte ja auch schon die ein oder anderen richtig guten Resultate, beispielsweise natürlich hier Kitzbühel im vergangenen Jahr, was da eben dann natürlich ein richtiger Run war. Also er hat da schon einige Ausrufezeichen auch gesetzt. Nur er hat nichtsdestotrotz auch das Ganze nachhaltig irgendwie aufgebaut. Und ich denke, das ist er schon einen guten Weg gegangen. Da hat er ja auch im Interview gesagt, ist er sehr zufrieden damit, das Ganze so Schritt für Schritt zu vollziehen. Er ist jetzt nicht, gehört auch nicht zu den Überfliegern, die jetzt 3 ITF-Turniere und einen Challenger spielen und dann sofort auf der ATP-Tour etabliert sind. Aber er ist einen richtig guten Weg gegangen und wir hatten ihn ja damals im Interview, glaube ich, letztes Jahr, oder?
Vorletztes
Jahr, ja. Ja, richtig, genau, wo er in Porridge damals sein erstes ITF-Turnier gewonnen hat, was er dann im vergangenen Jahr, deshalb ein bisschen durcheinander gekommen, wieder gewinnen konnte und dann mit dem Challenger-Erfolg in Zagreb noch einen draufgelegt hat. Und ja, also ich weiß nicht, also ich fand seine Saison dahingehend auch wieder eigentlich relativ solide. Wieder ein Turnier gewonnen, ein Challenger-Turnier in Rosetto erfolgreich gewesen. Und dahingehend, glaube ich, ist es eine runde Sache für ihn gewesen, auch wenn er ja nicht ganz zufrieden war und ja auch selbst gesagt hat, ja, die Top 100 hätte er schon ganz gerne geknackt. Nichtsdestotrotz, also er ist da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
149. war er Anfang des Jahres in der Weltrangliste. Jetzt am 4.12. war er 146. Also das war eine sehr konstante Saison. Er hat seine Punkte gehalten aus dem letzten Jahr, das kann man so sagen. Er hat nicht den weiteren Schritt gemacht, aber auch er ist ein Spieler, auf den wir auf jeden Fall 2024 achten sollten und auf den das österreichische Tennis dann auch achten sollte. Das österreichische Tennis, weil er durchaus dieses Jahr einige gute Geschichten geschrieben hat, zum Beispiel mit Sebastian Ofner, was allerdings auch sich noch nach wie vor Sorgen macht um jemanden wie Dominik Thiem, der seine Form noch nicht wiedergefunden hat. Am heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, sind ja gerade die Entry-Lists für die Australian Open bekannt gegeben worden und Dominik Thiem wird der erste Spieler sein, der außerhalb des Hauptfeldes ist. Er wird höchstwahrscheinlich noch reinkommen, weil irgendeiner der Spieler der 97 jetzt Qualifizierten wird schon noch rausziehen, aber er ist im Moment noch nicht da, wo er gerne sein möchte. Filip Misolic kann sich aber aufmachen, dann so ein bisschen seine Nachfolge dann vielleicht auch zu übernehmen, auch wenn es vielleicht nicht für einen Grand Slam reichen wird, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte rund um Filip Misolic. Und damit kommen wir zu einem Spieler, der hier an 2 gesetzt war und in seiner ersten Runde klar gewonnen hatte gegen Alejandro Moro Cañas, hatte dann allerdings verloren gegen Imanol López Morillo in 3 Sätzen, knapp in 3 Sätzen. Und das ist Sumit Nagal. Sumit Nagal ist Inder und auch er ist so einer der Spieler, die so an die Top 100 anklopfen wollen. Ein Spieler, den man auf fast allen Challengern in diesem Jahr gesehen hat, der sehr, sehr viel gespielt hat. Und Sumit Nagal ist ein sehr interessanter Mann und auf den hören wir jetzt im Interview mit Florian Heer.
So Sumit, congratulations. Good start into the tournament. Is it easy for you to adapt to the conditions here because you played Valencia before? And is it a little bit different.
Mm-hmm. Good thing about Valencia was that I lost early, so I was able to come here early. but clay to clay is not a big difference. Sure, ball makes a difference. You know, weather makes a difference. But weather here in Valencia is pretty much similar. You're playing around 20-25 degrees in between. Yeah, sure. I like the balls better here than I like in Valencia. So I would say that's the difference.
It's your first time in Gran Canaria.
Yeah, first time in Gran Canaria.
What are your impressions about the island so
really
far?
Really nice. I mean, I went to the dunes yesterday in the morning. Really nice. Really nice to see something. You know, I've not seen much about the island, but you know, it's tough to get some time while you're still in the tournament. Once I'm done, I would like to maybe explore for a day.
It's the last week of the season. What were the highlights for you in 2023?
Highlights for me would be, of course, you know, from where I started the year and where I will finish. It's already pretty. I've made quite a jump. I started the year outside 500. Able to finish inside 144 for sure now. It's pretty nice. Winning challengers, 2 finals, 2 semifinals, you know. It's you'll always look back and say, I could have done better here and there. And, you know, those are the things you try to improve, you know. But if someone asked me or told me, hey, listen, you'll finish 150 in the year in the beginning of 2024, will you take it? I would probably say yes, you know. So not much to complain about it. Just want to stay healthy. Just want to keep improving. Those will be the biggest, 2 biggest goals.
You had some pretty difficult times in terms of injuries and so on. Are you physically fit right now?
Past few weeks been good. You know, past few months, nothing major. So hoping to stay like this. You know.
You also made a couple of headlines criticizing more or less the distribution of the prize money system. Is there anything that you would say that it will change?
There is changes coming, you know, but I think it's coming too slow. Like I said, you know, even if we can sit here and do the maths all day, you know, ATP once they say we don't want to give money on Challenger Tour because Challenger Tour is not what is ATP. So there are a lot of talks, you know, like this. If you look at it, if you make, I can sit with you and explain you the expenses. If you don't make finals, semifinals or above finals, you're in loss every week, you know. So it's not easy unless you travel alone. When you travel with someone, you have to keep in mind, of course, you know, then ATP will say, we don't care if you travel, but tell me which sport doesn't have a coach or a support staff with them.
Yeah.
It's not one sport. So why do they ignore this part, you know? That somehow we need to pay, you know. If anywhere you can go around and like, you know, try to find out anywhere you pay easily 40,000-50,000 euros a year, you know. If you look at just in coaches plus on expenses, this and that. Let's say maybe you pay around 30K, 80K, 70-80K, 100% you're paying expenses. So now do you make 100K on the challengers? It's 100K is what I've made. This year, which is 2 finals, 2 winners, 2 finals, and 2 semis, and 1 slam. So you need to have like this to make 100K. Otherwise, exactly, you know, that's my point.
And you're still based in Germany, And I also read that you had some troubles to finance this as well.
Beginning of the year, I was not part of the academy because I had nothing to pay them, but you know, they were nice enough to say, listen, try to do your best in these 3 months, we'll be behind you. You don't have to pay us for this, but they've supported me a lot, you know, and I am happy to give them. You know, if I make top 100 and play the big tournament, it benefits me and the academy, which is what we both want to be in future, you know, want to be doing.
What about your German skills?
My German skills, I mean, my German's not good. Yeah, not good at all.
But are you working on it?
So here and there.
Okay. Yeah. And there was just another thing coming up about the Davis Cup. I heard that you don't want to play in February.
Yeah, I'm in South America in January. Mm. End of January, I want to play on the clay swing in South America, where I'll be there for 6-7 weeks. You know, it's not easy to come from there. It takes 3 to 4 days. Just to come towards India, because the flights are so long, the connections are such different that it just takes forever and forever to play on grass and then go back again. Mm-hmm. It's too much. It's a body will shut down. You know, so it's like this. You cannot put 8 days of travel in 15 days. You know, yeah. It's just horrible.
So it's just because of scheduling reasons.
Yeah, of course. You know, okay. It's so far. If I like last year, I was in Europe and I played Denmark same time. I had no problem. Mm-hmm. It just. I am in so far.
Yeah.
Trust me, you look like people don't realize how far South America is to India.
Yeah.
It's horrible.
I know, yeah. Okay, perfect. Thanks a lot.
Thank you
best.
So much.
2015 ist Sumit Nagar Profi geworden. 26 Jahre alt ist er und ist im Moment unter den Top 140. Er war schon mal 2020 während der Pandemie auf Platz 122. Auch er hat diesen Sprung in die Top 100 noch nicht ganz vollzogen, aber auch er ist ein Spieler, da möchten gern die indischen Fans dann, möchten gern ihn oder den Top 100 sehen und ihn auch gern im Davis Cup sehen, gerade in einer Partie wie gegen Pakistan im Februar. Da wird er dann nicht dabei sein bei einem der prestigeträchtigsten Matches, die man so anbieten kann im Davis Cup.
Ja, und vor allem gibt es halt auch 2-3 Leute, die da wohnen. Also die Fanbase, sage ich mal, ist vorhanden.
Die ist in Ordnung, und, ja.
Da gibt schon einiges an Potenzial. Ja, ist ja erstaunlich. Also ist ja auch, wenn man so will, wahrscheinlich auch ein schlafender Riese eigentlich im Sport wahrscheinlich allgemein. Und auch im Tennis gibt ja einige indische Spieler, die da auf einem ganz guten Wege sind. Und somit Nagar als die indische Nummer 1 wahrscheinlich im Moment das Aushängeschild. Und da waren sie eben auch etwas, vielleicht nicht so amused, dass er dann eben beim Davis Cup jetzt nicht antreten wird. Die Gründe hat er ja eben genannt. Er hat überhaupt eben Schlagzeilen oder für ein paar Schlagzeilen in den letzten Monaten gesorgt, unter anderem, und das haben wir im Interview eben auch angesprochen gehabt, dass er gesagt hat, in einem Interview, also wortwörtlich, ich habe nur 900 Euro auf meinem Bankkonto, und hat ihm mal diese ganze Situation erklärt, von wegen, wie teuer das eigentlich tatsächlich ist, eben auf der Tour unterwegs zu sein. Und er hat es im Interview uns ja auch nochmal vorgerechnet, wie viel Preisgeld er gewonnen hat und wie viel Spesen und Aufwendungen er dann über das Jahr hinweg eben hat. Da bleibt dann am Ende tatsächlich nicht so viel über. Und es ist immer sehr interessant, natürlich mit diesen Spielern zu sprechen, die das dann auch sehr, sehr deutlich aussprechen und ansprechen und dann auch mal wirklich diese Situation erklären, wie das unterhalb der ATP-Tour dann auch tatsächlich läuft.
Das ist insgesamt interessant. Ich meine, es gibt immer wieder Spieler, die sagen, ja, wir verdienen zu wenig etc., aber kaum jemand drückt das wirklich so direkt und so sicher dann auch aus, wie Sumit Nagar das in den letzten Monaten gemacht hat, weil die Diskussion haben wir ja und es wird ja auch ein bisschen was getan auf der Challenger-Tour und Andrea Gaudenzi hat gesagt, die Challenger-Tour soll noch ein bisschen aufgewertet werden. Wir haben in diesem Jahr 575er-Turniere erlebt und so weiter. Es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt auch mehr Spielmöglichkeiten für die Spieler und trotzdem jenseits der Top 100 ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig, ein Auskommen zu haben. Und da reden wir ja nicht davon, dass die Spieler Millionäre sind oder so, sondern einfach sich die Reisen leisten können oder vielleicht zwischendurch auch mal einen Trainer mitfliegen lassen können. Du hast ihn auf seine Deutschkenntnisse angesprochen. Er wird von Sascha Nensel betreut. Der kann wahrscheinlich auch nicht immer mit.
Ja, natürlich. Und wie er ja auch gesagt hat, es geht auch darum, überhaupt in dieser Akademie zu trainieren. Das ist ja auch nicht in der Regel für Umme. Und da war ja eben auch der Fall, dass er im Endeffekt zu Beginn dieses Jahres eigentlich gar keine finanziellen Mittel zur Verfügung hatte, um an der Nensel Academy hier auch den ein oder anderen Euro dort zu überweisen, um eben dort auch die Trainingsmöglichkeiten zu genießen. Und deshalb ist für ihn natürlich auch schon ein bisschen Druck zu sagen, okay, jetzt musst du dann eben auch in die größeren Turniere kommen, um eben auch gerne etwas zurückzugeben. Und wir haben das ja häufig thematisiert und es gibt schon die einen oder anderen Spieler, die das ja auch mal auch wieder offen ansprechen, ist dann immer sehr interessant, das dann auch zu sehen, weil eben alle oder viele Leute eben denken, dass wenn ich eben als Tennisprofi unterwegs bin, dann habe ich hier so ein Leben in Saus und Braus und komme von einem Luxushotel ins nächste und schlage mal ein paar Bälle und fliege ein wenig hier um die Welt herum. Letzteres vielleicht schon, aber auch das muss man sich eben leisten können. Ja. Und das ist eben der Punkt. Und wenn man dann eben auch noch trainieren möchte und einen Trainer mitnehmen möchte, und er hat in dem Interview auch ganz klar gesagt, was ja eigentlich Usus ist in anderen Sportarten. Ne? Er hat ja wirklich angesprochen und gesagt, welche Sportart gibt es eigentlich, wo kein Trainer mit dabei ist? Ja? Ja, genau. Und das ist ja dann schon eben etwas Besonderes und immer sehr interessant. Und da bin ich dankbar immer für jede offene Worte.
Das war also Sumit Nagal. Sumit Nagal hat kein so wirklich erfolgreiches Turnier dort im Einzel gehabt, ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Einer, der ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier gehabt hat und von dem wir noch häufiger hören werden und der zu dieser Generation gehört, die ihr in diesem Podcast kennt unter der Rubrik You Heard Him Here First, ist Kilian Feldbausch. Kilian Feldbausch hat deutsche Vorfahren, spricht selber aber kaum Deutsch, beziehungsweise ist in Genf geboren, also in der französischsprachigen Schweiz, spricht deswegen Französisch, aber auch Englisch. Und Kilian Feldbausch war auch bei Florian im Interview und das Interview hört ihr hier.
Yeah, first of all, congratulations, good win today. What, talking about your game, how would you describe your own game style?
I'm very solid, I think, player. I'm not like John Isner or good big serve. I just find solutions and yeah, that's it, I think.
What are the strengths and weaknesses maybe you have to work on?
Maybe serve. Mm-hmm. And maybe some like volleys and all the offensive side.
You were a really good junior. Now you want to establish yourself on the seniors level. How would you describe the challenges you have to go through?
It's a good challenge for me. I like challenge, so it's good for me to go to junior and then pro. It's not the same. You need to be tough mentally and physically also. So yeah, I'm working for that. And yeah, I played really good the end of the season because I was injured 6 months. Mm-hmm. And yeah, I'm happy now.
Talking about this injury, how tough was it for you and what kind of injury was it? I think you were sidelined from the court for a couple of weeks, right?
I did that in Australian Open Junior in January. I broke my foot and I was maybe 3 months out and then was medical fault and another foot broke. Other side of the foot.
But it was the right one, right?
Yeah.
Okay.
Two times the same foot.
Oh, okay.
And so another 2 months out.
Yeah.
So I restart to play end of June and first tournament July. So it was tough at the beginning. I lost almost every match, but now I'm happy that the confidence is here again.
And you're physically fit, I guess.
Yeah, no, okay. All good.
That's good. And you already won your first title, right? 2 weeks ago. So you gained a lot of confidence. What can we expect from you here this week?
I don't know. I will try my best to play my best, and we'll see tomorrow. I think tomorrow I play again.
I know. I haven't looked at the schedule yet.
I will see tomorrow and try to win again.
But this week in Boca Raton, it was, I think, how was the experience and winning the first pro title?
Was good. I was in a good rhythm because I played against top 100 player in Guayaquil.
Yeah.
And after I played Lima, I qualify also challenger and lost tough match against Arderi. So I was in a good rhythm and I played good in Boca Raton and I won. I was very happy.
How come that you played the American swing? Clay is your favorite surface, I think.
Not really.
Okay.
But with my foot, I cannot play on hard for a moment now.
Okay.
So,
how long will this last that you're not able to play it on other surface?
I don't know. I will try to do my preseason after this tournament in hard court, on hard court, but maybe I will try again on clay January, February, and then maybe March I go again on hard. We'll see the preseason, how it goes.
And that was the reason that you went for America?
Yeah.
Okay.
Yeah, because I had my two last junior exams in Challenger, so
yeah,
was the two the only two tournaments on clay, so yeah, it's nice. I prefer that.
Looking back, maybe it's the final week of the year or of the season at least. Yeah, what were your highlights maybe of 2023?
My best result?
Or? Yeah, and your own highlights, your personal highlights. What would you say? What were the the best things this year?
I think against Galan.
Okay.
I won one set.
Yeah.
So yeah, I played really well, and then again in Lima I played really well. So I think this was the two biggest tournament I played, and then Boca Raton. It's really nice to win my first pro title. Yeah. So yeah, I think that's it.
Okay. How you connect with the other Swiss players? Because there are so many good Swiss players coming up. We're a bit, envy you more or less from a German point of view, because you have so many good young players like Stricker, Jedi, and so on. How are you also part of this connection of the young players there?
I was in the federation.
Yeah.
And then I practiced with Stricker, Jedi, and Ronald also, and yeah, it was good to practice with them because they are playing very good now, but now not really in contact, so German parts, French parts.
It's
not the same really.
Okay, but it's still kind of a role model for you to get the same path, you know, that okay, so what are your goals for 2024?
To improve my game, and then I think if I improve my game I will go high in the ranking, so focus on what I need to work, and then put this on the tennis court match, and then win some matches and maybe have some opportunity in ATP 250, Geneva or Gstaad, and there maybe, play some good matches and win.
But do you set also any goals in terms of ranking positions? Do you set yourself any goals?
Not really. I prefer not look match after match, and we'll see after.
Okay, perfect. Thanks a lot and all the best. See you around.
Thank you.
So viele Medientrainings hat er noch nicht gemacht.
Nein, aber das ist ja auch das Tolle auf diesem Turnier, dass die Jungs da sehr unbeschwert sind und da sich auch wirklich freuen, beziehungsweise man das noch merkt, dass das noch nicht zum Alltag gehört, dann auch etwas längere Interviews oder sowas zu geben. Aber sehr sympathischer Typ, absolut, sehr ruhig, und das verkörpert er zumeist auch auf dem Platz, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, dieser Mentalitätspart, den wir immer wieder ansprechen. Und da scheint er doch auch mit seinen 18 Jahren schon sehr, sehr weit zu sein. Dazu kommen, du hast das angesprochen, ich würde mal sagen, gute Gene aus einer Tennisfamilie. Na, der Großvater Franz Feldbausch, Davis Cup gespielt 1956 für Deutschland. Auch sein Vater Michael war unter deutscher Flagge unterwegs, hat, glaube ich, dann auch so knapp die Top 700 der ATP-Weltrangliste geschafft, und seine Mutter, die gleichzeitig auch seine Trainerin ist, die war ja dann auch Top 40 Spielerin auf der WTA-Tour, und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung. Begleitet wurde in Maspalomas dann von seinem Onkel, der auch mit als Tennistrainer da unterwegs ist. Also Das sind natürlich wunderbare Voraussetzungen. Mit seinen Deutschkenntnissen weiß ich nicht, ob er nicht wollte. Ich glaube, er spricht schon ganz gut Deutsch, aber ich glaube, da hat er einfach noch ein bisschen da Scheu gehabt. Und nachdem mein Französisch jetzt nicht so toll war, haben wir das Ganze dann eben doch besser auf Englisch gemacht.
Was ich sagen möchte, ist, dass die Schweizer ja durchaus mit Dominik Stricker schon ein großes Talent haben, was noch gar nicht so alt ist. Und dass über Kilian Feldbausch allerdings Ähnliches gesagt wird wie über Dominik Stricker. Ich meine, er war schon bei den Australian Open, glaube ich, letztes Jahr im Halbfinale des Juniorenwettbewerbs, hat bei allen vier Junioren-Grand Slams mindestens das Achtelfinale erreicht und von ihm wird eine ganze Menge erwartet. Und da bin ich sehr gespannt, wie er da in den nächsten Jahren wird ranwachsen können. Es ist ja immer die Generation nach den Großen, die die größten Probleme erstmal haben.
Ja, nicht nur Stricker, Rieti, Kim, wir hatten ja hier auch in der Challenger Corner ja schon einige von den Schweizern und also wir müssen ja, können ja schon fast sagen, aus deutscher Sicht ist man schon etwas neidisch, was dort in der Eidgenossenschaft passiert, dass aus der kleinen Schweiz da so viele gute Talente immer wieder kommen. Und ja, du hast angesprochen, die erfolgreichen Juniorenturniere, er war Top 5 Junior und hat Anfang des Jahres riesiges Problem gehabt, weil er hat sich eben den Fuß gebrochen und dann glaube ich daraufhin nach auch einer, ich habe es so am Rande mitbekommen, falschen Behandlung, glaube ich, hat er auch mit einer Rolle gespielt, dann glaube ich nochmal tatsächlich angebrochen wurde. Also der war für mehrere Monate auch in diesem Jahr eigentlich schon wieder raus und das ist ja sowieso die Grundvoraussetzung. Das gilt nicht nur für die älteren Herrschaften wie Nadal, Djokovic und so weiter, sondern das gilt natürlich auch für die Jungen, dass die Voraussetzung für alles ist, dass man natürlich erstmal gesund bleibt. Und das war natürlich schon mal wirklich Pech für Feldbausch, dass er dort eben schon diese Verletzung zu Beginn dieses Jahres dort erlitten hatte. Und danach ging es dann zum Ende hin eigentlich relativ gut, hat dann in Boca Raton kurz vor dem Turnier in Maspalomas sein erstes ITF-Turnier gewonnen und ist in die USA im Übrigen gereist, weil er nicht mehr auf Hartplatz antreten konnte, aufgrund eben noch der Belastung bezüglich seines Fußes und musste also Sandplatzturniere spielen und deshalb das Jahr in Maspalomas abgeschlossen und das dann natürlich mit einem Finale abzuschließen, erstes Challenger-Finale, ich glaube, das war ein super, super Abschluss.
Das war auf jeden Fall ein super Abschluss und da ja, da macht die Arbeit dann gleich mehr Spaß für die neue Saison. Er hat eben verloren im Finale ganz, ganz knapp gegen Pedro Martinez. Und das Siegerinterview mit Pedro Martinez live auf dem Platz, das hört ihr dann jetzt auch.
Pedro Martinez, champion of the Maspalomas Challenger. Congratulations, good final today. What made the difference in this final today?
I think I started every set with advantage, but I didn't manage it really well. In the second set, I was up 6-4 to 0 and had the chance to stay 3-0 with two breaks, but then he played good. After I didn't play my best tennis. And at the end, this is the sport, this is what happens normally to everyone, and I'm happy that I could manage it in the best way at the end to take the title.
And winning a title here in front of your family, I think must be very special for you, right?
Yeah, it is very special. That's why I came here when my kid was born, like 4 days ago, coming here. I did a little bit effort to come here because it's also special for me.
And now you will be happy to go back, I guess.
Yeah, I have to fly in 2 hours, so I have to run now to go back to the airport.
And final question, how will your off-season look like?
I have to plan my schedule for the next year. I think I will not get in the main draw of Australia, even with these points. So I will try to do a good pre-season, and then I think I'll go straight to the Australian Open qualies.
All the best. Thank you.
Pedro Martinez, der war auch schon mal höher als 114 in der Weltrangliste, oder?
Ja, der war, glaube ich, schon Top 50, wenn ich es recht im Kopf habe. Du bist der
40.
Mann,
war er schon. Ja.
Ja, du, ja. Dann bin ich ja zufrieden. bestätigt. Ja, bei dem ist ganz witzig, weil der ist in der Woche vorher zum ersten Mal Vater geworden und musste dann in das Turnier in Valencia abbrechen, weil er eben sein erstes Kind bekommen hat und ist dann aber trotzdem nach Gran Canaria geflogen. Also es war eine relativ kurze erste Begegnung. Musste dann gleich wieder los. Aber das Turnier in Gran Canaria ist für ihn auch ein besonderes, denn seine Eltern wohnen in Las Palmas in der Hauptstadt. Sein Vater ist auch einer der Hauptsponsoren dieses Turniers. Also das war so eine Art kleine Verpflichtung, die er da wahrscheinlich auch hatte, bei diesem Turnier dann eben auch anzutreten. Familie war dann auch da. Frau und Kind zwar nicht, aber die Eltern waren zumindest dort. Und naja, das gibt ja dann auch mal so ein bisschen eine andere Art von Motivation, glaube ich, wenn man so ein Turnier reinstartet. Und dass er das dann natürlich hier auch mit dem Titel beenden konnte, das war für ihn dann auch, glaube ich, ein sehr positiver Abschluss. Für die Australian Open hat es ja dann, glaube ich, nicht ganz gereicht, zumindest eben nicht fürs Hauptfeld. Aber es war der zweite Challenger-Erfolg nach Prest in diesem Jahr. Und ja, auch wenn er schon mal höher gerankt war, kann man mit zwei Turniererfolgen dann auch so ein Jahr, glaube ich, ganz gut abschließen.
Er ist ganz knapp außerhalb der Top 100 jetzt im Moment, muss in die Quali bei den Australian Open, das wird er machen, höchstwahrscheinlich. Ansonsten ist er eher auf den Sandplätzen dieser Welt zu Hause. Er gewann das Einzelturnier gegen Kilian Feldbausch in 3 Sätzen 6-4, 4-6, 6-3 und hat sich am Ende diese 75 Punkte geholt. Eine Nachricht haben wir noch aus dem Doppel. Dort haben nämlich zwei Spieler das Turnier gewonnen, die einer, den dürfte fast jeder kennen. Scott Duncan, den werden wahrscheinlich wirklich nur die absoluten Experten kennen. Und Marcus Willis. Marcus Willis, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder der anderen. Marcus Willis hatte 2016 dieses unglaubliche Wimbledon-Turnier, wo er in die zweite Runde eingezogen war. In der ersten Runde gegen Ricardas Berankis gewonnen hatte und in der zweiten Runde auf dem Center Court gegen Roger Federer spielen durfte. Damals 0-6, 3-6, 4-6. Es war eine große Geschichte. Und kannst du dich erinnern, gegen wen Marcus Willis in der Qualifikation in Wimbledon gespielt und gewonnen hat?
Oh, da fragst du mir jetzt zu viel. Nee, da muss ich tatsächlich passen.
Er hat tatsächlich Andrei Rublev und Daniil Medvedev geschlagen in der Qualifikation.
Das ist natürlich sehr nett, ja. Das ist Laufkundschaft.
Das kann nicht jeder von sich behaupten.
Ja, das ist, also ich kann mich natürlich an diesen unglaublichen Run erinnern, aber das geht tatsächlich unter, weil viele reden dann von diesem Federer-Center-Court-Match. Ja. Und das in der Qualifikation dann eher Medvedev von Rublev geschlagen hat, das ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer, vor allem aus heutiger Sicht natürlich. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe leider von dem Doppel da überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe natürlich gesehen, dass Marcus Willis dort ins Finale gekommen ist. Ich glaube, es war sogar sein erster Titel, oder?
Ja.
Auf dieser Ebene. Also das hätte man natürlich noch mal gerne mitverfolgen können, aber das ist mir dann leider durch die Lappen gegangen, tatsächlich.
Er war damals der am niedrigsten platzierte Spieler in einem Wimbledon-Hauptfeld seit 28 Jahren. Mit irgendwie Platz 770. Und hat in der Qualifikation Rublev und Medvedev geschlagen. Das kannst du heute keinem mehr wirklich erzählen. Aber es ist eine Riesengeschichte. Yuichi Sugita war der dritte Spieler, den er noch besiegt hatte. Also es war insgesamt eine ziemliche Bombenquali, die er damals gespielt hat.
Wahnsinn.
Ja, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das war es jetzt schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Das Challenger-Jahr ist zu Ende auch. Und hier gibt es ein paar Wochen Pause. Dein nächster Termin, Nouméa, Neukaledonien.
Ja, den mache ich nur mit dir zusammen.
Sehr gut.
Du bist ja nur der Australienreisende. Jetzt muss ich dich noch mal ein paar, was sind das, einige tausend Kilometer wahrscheinlich mal weiter nordöstlich ziehen, damit wir mal in Neukaledonien starten. Nein, aber kurz danach wird es bestimmt in Tenerife für mich wieder losgehen. Und dann kommt ja auch schon bald Ende Januar Koblenz. Das heißt, da ist ja mal auch wieder dann die Challenger Tour zu Gast in Deutschland.
Und dann sind wir auch wieder mit der Challenger Corner zurück. Das war die letzte Challenger Corner, die letzte reguläre Ausgabe dann jetzt. Ich habe beim letzten Chip and Charge Podcast schon gesagt, dass es die letzte reguläre Ausgabe ist. Nein, sie kommt hier jetzt. Nächste Woche gibt es dann noch den Jahresrückblick und dann haben wir auch noch einen Podcast für ja so ein bisschen Special Interest, den wir nächste Woche veröffentlichen werden. Und dann haben wir für unsere Steady Supporter und für unsere PayPal-Spender haben wir dann auch noch einen kleines Weihnachtsgeschenk. Das war es mit der heutigen Ausgabe von der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und folgt auf jeden Fall beziehungsweise haltet das in den Bookmarks tennistourtalk.com, weil dort werdet ihr jeden Tag informiert über das Wichtigste im Herrentennis. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wie
Niederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.